Kurze Info vorab. In unserem Podcast sprechen wir regelmäßig darüber, wie man neue Geschäftsmodelle zum Erfolg führt. Und weil gerade zum Beispiel auch im Mittelstand Liquidität eine ganz wichtige Voraussetzung für Erfolg ist, möchten wir in dieser Woche auf unseren Werbepartner hinweisen. Es geht um das Berliner Fintech Moss. Bei Moss erhaltet ihr als Unternehmen Firmenkreditkarten mit 10-mal höheren Limits als bei eurer typischen Hausbank. Das sind bis zu 750.000 Euro. Was ist da so ein typischer Anwendungsfall? Gerade so im Marketing kennt man das, wenn die Kampagnen auf den einschlägigen Plattformen vielleicht nicht mehr laufen, weil das Kreditkartenlimit erschöpft wurde. Das alles könnt ihr mit Moss deutlich besser machen, so dass keine Transaktion mehr abgelehnt wird. Darüber hinaus könnt ihr mit Moss auch alle Ausgaben an einem Ort managen und könnt damit so eure Controlling- und Buchhaltungsaufgaben dramatisch reduzieren. Und wer möchte das nicht? So, an dieser Stelle, also sei euch Moss empfohlen und mit dem Gutscheincode Erik mit K geschrieben, das wisst ihr aber, da könnt ihr Moss jetzt 2 Monate kostenlos nutzen. Mehr Informationen findet ihr auf getmoss.com/Erik. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast, die Nummer 125. Und mit wem könnte man diese 125. Folge besser machen als mit dem großartigen Pip Klöckner? Herzlich willkommen, Pip.
Hallo, Erik.
Dich muss man wirklich nicht vorstellen. Ich lege großen Wert darauf, dass du vor allen Dingen, in meiner Wahrnehmung, vor allen Dingen ein richtig guter Fachmann bist. Du bist darüber hinaus Berater, Analyst, kennst dich richtig gut aus im Organischen, im Search, aber auch im Grunde alles, was mit digitalem Marketing zu tun hat. Und neuerdings bist du auch noch ein Promi, eine Mediengestalt, durch den Doppelgänger-Podcast zusammen mit dem anderen Philipp. Vielleicht haben wir noch kurz am Ende nochmal die Gelegenheit, über die letzten Runden zu sprechen. Du warst ja auch gar nicht so, glaube ich, im November hatten wir zuletzt gemeinsam das CRM-Special auf den Heroes of CRM. Heute haben wir uns vorgenommen, heute wollen wir über die digitalen Media-Plattformen sprechen. Es gab Quartalsberichte, also im Grunde das Jahr 2021 liegt jetzt für die Börse zum Analysieren bereit. Und wir haben mindestens die Zahlen von Alphabet, Google und von Meta/Facebook. Darüber werden wir gleich sprechen. Lass uns doch gleich einsteigen. Philipp, bevor wir einsteigen, was denn eigentlich passiert ist, wie hat denn der Markt eigentlich seine Erwartungen artikuliert, wie es überhaupt mit den Medienplattformen weitergeht? Was waren eigentlich so die Erwartungen in dieser so ein bisschen ausphasenden Corona-Zeit?
Genau, also das ausphasende Corona ist eigentlich das Wichtige. Also man hat schon so ein bisschen antizipiert, dass die Werbeumsätze, die ja zu einem großen Teil auch vom E-Commerce-Umsatz abhängen, nicht mehr so schnell wachsen können wie jetzt in den Rekordquartalen des letzten Jahres, wo irgendwie so ein Snap und Pinterest, die sehr E-Commerce-abhängig sind, komplett nochmal durch die Decke gegangen sind und teilweise hoch zweistellige Wachstumsraten hatten. Auch bei Facebook hatten wir sehr hohe Wachstumsraten letztes Jahr. Und man ist schon fest davon ausgegangen, dass die sich jetzt zu einem gewissen Grad normalisieren werden. Und zusätzlich so stimmungsmäßig kam natürlich schon noch hinzu, dass die Wachstumsaktien insgesamt so ein bisschen abgestraft worden sind, weil ein deutlich höheres Zinsszenario droht. Also dann die galoppierende Inflation versetzt die Notenbanken in die Situation, dass sie die Zinsen erhöhen müssen und auch relativ dezidiert erhöhen müssen. Und das schadet sozusagen Aktien, wo die Gewinne noch weit in der Zukunft liegen oder überwiegend in der Zukunft liegen, tendenziell ein bisschen mehr. Und dadurch sind die Kurse insgesamt ein bisschen runtergekommen. Das hat die GAFAs jetzt aber gar nicht so stark betroffen, weil die ja auch alle in der Gegenwart schon sehr profitabel sind.
Was ich immer gerne in Gesprächen mit dir machen möchte, ist so neben, ich finde die Börse ist ein super Indikator, weil es aus meiner Sicht der beste Trendbarometer auf quantitativer Ebene ist, was wir im Grunde so erwarten können oder wo wahrscheinlich die Reise hingeht. Du hast ja schon die GAFA erwähnt, im Wesentlichen geht es ja da um, Gott, man muss jetzt mit diesen ganzen neuen Namen, muss man echt immer, nichts ist mehr so, wie es mal war.
Die heißen jetzt Manga oder
immer, ja. Also im Grunde, das Google-Geschäft ist klar, der kleine Teil von Amazon, der wirklich, so klein ist der ja gar nicht.
8 Milliarden im Quartal, ne? War nicht so klein.
Das sind die popeligen 8 Milliarden, die Amazon mit Werbung erzielt und natürlich Facebook / Meta. Apple hat ja bis heute, wenn ich das verstehe, ist ja eher mehr fast ein Gegenspieler für werbefinanzierte Plattformen, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber auch ja, Snap, Pinterest und ich weiß gar nicht, ByteDance, TikTok, heißen die noch ByteDance oder heißen die jetzt TikTok an der Börse?
Die sind noch nicht an der Börse. Das ist eine der größten privaten Companies. Müsste so um die 100 Milliarden wert da, oder vielleicht waren es sogar 300 Milliarden, ich weiß gar nicht mehr. Also eine extrem hoch bewertete Company. Und ich meine, Apple hat natürlich das App Store Search Geschäft. Also da gibt es ja auch Search Ads. Und man darf nicht vergessen, dass Apple sich das fürstlich entlohnen lässt von dem größten Search Player, dass sie Google als Standardsuche nutzen. Also die haben, eigentlich hat Apple ein relativ großes indirektes Search-Business. Das weisen sie natürlich nicht so aus, sondern das heißt bei Google Traffic Acquisition Cost und bei Apple heißt es dann eben irgendwie Service Revenue. Aber Apple profitiert schon deutlich mit, wenn Menschen auf Apple suchen. Also es lassen sich sehr gut bezahlen. Man geht davon aus, dass das deutlich über 20 Milliarden ist, was die jährlich von Google kassieren, dafür, dass Google die Standardsuche bleibt auf dem iPhone.
Ich muss gerade kurz drüber nachdenken. Das ist aber trotzdem eine Fee, die jetzt nicht direkt bei den Advertisern aufliegt, sondern das ist im Grunde, geht es ja aus der Profitabilität von Google raus, richtig?
Genau. Ich würde davon ausgehen, dass das eine Art Rev-Share-Charakter hat für Google. Also, dass das schon steigt, wenn das Volumen steigt. Also, oder das, beziehungsweise, dass Google das einfach jedes Jahr auch ein bisschen erhöhen muss. Das heißt, es ist volumenabhängig und in Anspruchnahme abhängig, größtenteils. Genau. Aber das sieht man im Account, siehst du das eigentlich nicht. Sondern du zahlst Google und Google gibt einen Teil, der unbekannt ist, davon an Apple weiter, wenn du das auf dem iPhone machst.
Haben wir ja wenig Mitleid und naja, die Plattformökonomie gilt halt auch für Plattformen. Ne? Also wer den Zugang zum Konsumentin hat,
Frage ist, ob man da nicht mal regulatorisch rein sollte, ne? Weil da beschützen sich ja zwei, also ich weiß nicht, ob jetzt Apple Monopol ist, aber ein sehr großer Player mit einer sehr starken Plattform beschützt dann anderen Monopolisten, beziehungsweise der Monopolist zahlt den großen Player Apple dafür, dass er keinen Anreiz hat, eine eigene Suche zu bauen. Und beide haben dadurch extrem hohe Margen. Google, weil sie keinen Suchplayer haben, Apple, weil sie sozusagen ihr Monopol nochmal extra vergütet bekommen oder ihre sehr starke Plattform. Und das ist für Konsumenten wahrscheinlich nicht das Beste. Also ich würde vermuten, dass auch der Deal irgendwann mal nochmal unter Review kommt, gerade bei der aktuellen FTC-Chefin Lina Khan, weil ich glaube, das verhindert Konkurrenz, dass Apple gar keinen Anreiz, also Google füttert einfach Apple jedes Jahr mit 20 Milliarden dafür, dass sie nichts tun, außer Google als Suche sozusagen vorzuinstallieren. Das senkt natürlich extrem den Anreiz, irgendwie mal selber über Search nachzudenken.
Pip, ich mag deinen Optimismus, der ist ja gleich doppelt optimistisch, dein Optimismus, weil erstens sagst du, dass die FTC das als erstes macht und nicht die Europäer und dass wir das wirklich noch erleben, solange noch Google so stark im Saft ist. War es nicht so, dass in der Vergangenheit, wenn was dereguliert wurde oder reguliert, je nachdem, dass im Grunde die Marktbedeutung dann schon so klein war, dass es dann auch egal war? Also ich denke an den Internetbrowser. Den Explorer.
Ja, meistens kommt das zu spät, genau. Die Frage ist, aber ich meine, Apple müsste dann ja relativ schnell entweder einen anderen sehr großen Suchpartner finden. Den gibt es faktisch nicht. Also ich meine, die könnten Bing nutzen natürlich, wenn Microsoft das zahlen wollte. Also wenn da es eine Konkurrenz gäbe. Sie könnten aber auch Neva oder eine der neuen Suchmaschinen kaufen. Sie könnten selber eine entwickeln wahrscheinlich. Sie hiren ja auch Search-Ingenieure regelmäßig. Und sie haben halt die Macht eigentlich. Ich weiß nicht, ob sie sofort einen König küren könnten, aber sie haben natürlich die wertvollsten Verbraucher der Welt auf ihrer Plattform. Das heißt, das ist schon ganz spannend. Andererseits müssen sie natürlich davon ausgehen, dass ein gewisser Anteil der Nutzer sofort wieder zu Google zurückgehen würde. Und das macht es dann fast wieder spannender, sich das Schutzgeld zahlen zu lassen. Weil selbst würde man ein Konkurrenzprodukt bauen, würden ein paar Leute natürlich einfach wieder zu Google zurückgehen. Und dann hat man nicht den vollen Gewinn, während man jetzt quasi jeden Nutzer von Google monetarisiert bekommt durch den Revenue Share.
Spannend. Also über das, was man hier an Monopol-ähnlichen Situationen oder Oligopol-ähnlichen Situationen hat, da können wir jetzt noch sprechen, ne? Wie du sagst, das sind zwar die wertvollsten Nutzer, aber die meisten Nutzer hat immer noch Google selbst mit Android. Auch gerade, wenn man den östlichen Teil. mit reinrechnet, die jetzt sind wir von den GAFA kurz abgekommen. Ich habe ja gelernt, also TikTok ist noch nicht an der Börse. Also wir gucken ja alle auf TikTok, weil das ist ja das offene Geheimnis, dass die Eyeballs, die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer sehr wahrscheinlich nicht mehr bei Google und Facebook gleich stark wächst, sondern ganz stark wahrscheinlich zu TikTok gegangen ist. Aber da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also insbesondere, wenn man nochmal unterteilt, was du ja auch immer machst, was ist eigentlich E-Commerce nah, was ist Suchnah, aber was zum Beispiel auch Bewegtbild oder eher bedarfsweckende Werbeplattformen sind. Wie sich das weiterentwickelt. Ich mag diese Differenzierung zwischen Pull- und Push-Medien. Lass uns mal anfangen. Die ersten, die jetzt in Ringen gestiegen sind, war Alphabet Google. Und ich glaube, wir waren alle so ein bisschen skeptisch, ne? Der Markt. Und ich meine, du sagst das auch schon relativ lange. Ich denke auch schon, also auch schon in der Vor-Corona-Zeit haben wir uns darüber unterhalten und gesagt, hey, eigentlich müsste der Peak von Google jetzt irgendwie bald deutlich sein. Und jetzt ist es total anders gekommen. Wie konnte das passieren?
Ja, also kurzfristig, in den letzten 2 Jahren hat Google einfach nochmal sehr stark von diesem E-Commerce-Boom profitiert. Mhm. Ne? Also man sah vorher eine gewisse Stagnation, beziehungsweise dass die Umsatzanstiege hauptsächlich aus der Erhöhung der CPCs kamen. Und E-Commerce, also der Corona hat jetzt dem E-Commerce nochmal so viel Rückenwind gegeben, der sich dann natürlich direkt auf Google, auf die Anzeigenpreise überträgt, dass das sicherlich sehr geholfen hat. Und ein anderer Fakt, der glaube ich auch nicht zu vernachlässigen ist, ist natürlich das VC-Geld. Ich glaube, wir haben letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, 650 Milliarden an VC-Funding weltweit gesehen. Und wir wissen ja, wo Startups ihr Geld ausgeben. Also so ganz grob geht da vielleicht ein Drittel in Gehälter und ein Drittel in vielleicht die COGS, also irgendwie die eigenen Rechner und Cloud-Rechner, die sie kaufen zur Leistungserstellung. Und ein Drittel geht aber in Online-Werbung. Und das drückt natürlich auch nochmal stark in den Markt einfach. Und dadurch hatte Google dann tatsächlich nochmal zwei sehr gute Jahre und wird vielleicht auch im Search weiter wachsen. Ich glaube, warum sie jetzt relativ gesehen die wahrscheinlich besten Resultate gezeigt haben, liegt so ein bisschen daran, dass die Änderung bei Apple, also die App-Tracking Transparency, also dass der Consent des Nutzers zum Cross-App-Tracking eingeholt werden muss, hat wahrscheinlich Suche relativ gesehen attraktiver oder effizienter gemacht. Also ich würde schon davon ausgehen, dass, was du so schön bedarfsweckende Werbeformen nennst, also Display, Video und so weiter, dass die tendenziell ineffizienter geworden sind durch die Änderungen. Mhm. Und dann wandert, Budgets sind ja nicht fix, sondern rationale Marketer verschieben sie in Richtung der höchsten Effizienz. Nicht alle, aber
kann man gar nicht oft genug sagen. Budgets sollten nicht fix sein.
Und das ist ein anderer Punkt, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, glaube ich. Ja. Erinnere mich gern. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass relativ gesehen Google und vielleicht auch Amazon Advertising dann ganz gut aussah, weil das halt sehr, sehr abverkaufslastig ist. Und sagen, wenn man die Wahl zwischen viel Unsicherheit, ineffizient in der Bedarfsdeckung hat oder lieber ein bisschen teurer abverkauft, dann entscheiden sich einige für die sichere Variante, auch wenn die ein bisschen teurer ist. Und das andere ist, ich glaube tatsächlich, dass die Budgets so ein bisschen nachlaufen bei Google. Das heißt, dass Marketer in den letzten 2 Jahren quasi ihre hohen Budgets eingeklinkt haben und egal, ob Corona jetzt weitergeht oder nicht oder die Offline-Stores wieder offen haben, da wird dann einfach noch ein Quartal weiter mit den Conversion Rates des letzten Jahres und den CPMs des letzten Jahres gerechnet. Und da hat man dann wahrscheinlich eine schlechtere Effizienz erreicht im Q4. Aber das Budget bleibt dann halt trotzdem noch länger bei Google, als es vielleicht effizient war. Könnte ich mir vorstellen, dass das einen Effekt hatte, dass man gerade im Q4 das Geld, was einem nach dem E-Commerce-Boom-Jahr sozusagen noch zugestanden wurde als Marketingbudget, dann auch weiter bei Google belässt. Ich glaube, nächstes Jahr wird auch Google eine schwerere Quartale haben und auch sehr, sehr hohe Vergleichswerte vor allen Dingen.
Ja, ich finde deine Betrachtung richtig schlau. Ich würde auch vermuten, neben dem Nachlaufen, ist das auch ist das auch ein Ergebnis aus den immer noch sehr, sehr hohen Zielen, die meisten Direct-to-Consumer Plays haben, die jetzt teilweise sich das Wachstum, um es künstlich, also in Anführungsstrichen künstlich aufrechtzuerhalten, eher ein bisschen overspenden, gerade im Lower Funnel, also in Search,
dieser Kurve hinterherzulaufen. Genau. Was die E-Commerce-Player und die D2C-Player, was die, also, Entschuldigung, also das Problem, was die treibt, sind eigentlich die hohen Comparables, also Vergleichszahlen des Jahres 2020, im Maximal-Lockdown im Herbst 2020 und Sommer 2020. Da hatte man halt noch nie dagesehenen E-Commerce-Boom und im Vergleich zu den Monaten oder Quartalen war es halt sehr schwer, die nochmal Wachstum da oben drauf zu legen. Und daher kommt, glaube ich, so ein bisschen extra Druck, den du gerade beschreibst, die man dann vielleicht auch fortgesetzt hat, wenn das nicht immer Unit Economic positiv war.
Okay, also totgesagte leben länger, ne? Also tot. Ich glaube, keiner von uns hat wirklich das PPC-Search-Geschäft so richtig tot gesagt, aber wir haben, glaube ich, alle mit einem früheren Plafond gerechnet. Reise kommt ja auch noch wieder, ne? Also gut, wir müssen uns um Google Search keine Sorgen machen, aber YouTube zum Beispiel hat ja anscheinend enttäuscht. Das hätte ich nicht gedacht, dass wirklich das Search-Geschäft, das YouTube-Geschäft wirklich so outsmartet. Wie konnte das passieren?
Ja, das hätte man nicht gedacht, weil eigentlich YouTube ja der nächste Horizont gefühlt von Google sein sollte, wenn man so der eventuell nicht richtigen Annahme gefolgt wäre, dass Search am ehesten in eine Plateauphase kommt oder langsamer wächst, dann wäre YouTube, und die sind sehr schnell gewachsen in den letzten drei Quartalen, natürlich die nächste Hoffnung gewesen, dass das sozusagen das der Anschlusshorizont wäre, damit Google auch weiterhin mit mehr als 30% wachsen kann. Und das sah so aus in der Vergangenheit. Und jetzt hat YouTube aber relativ überraschend schon ein extrem schlechtes Quartal geliefert mit nur 25% Wachstum. Und das ist, glaube ich, relativ klar darauf zurückzuführen, dass einfach TikTok brutal ins Engagement, also in die verbrachte Zeit in Apps anderer sozialer Netzwerke. Und am Ende, wir können es jetzt darüber streiten, ob YouTube eher ein soziales Netzwerk oder ein Streaming-Player oder eine Mischung aus beiden ist, aber auf jeden Fall konkurrieren sie mit anderen sozialen Netzwerken und Videoanbietern um Screentime oder um Attention bei den Nutzern. Und von der Attention ist einfach unheimlich viel zu TikTok rübergewandert. Das sah man ganz gut in einer Studie von App Annie, die einmal im Jahr rauskommt, The State of Mobile. Hast du bestimmt auch gesehen. Da sieht man eigentlich, dass TikTok auf einem noch relativ, also auf einem beachtlichen Niveau, schon noch kleiner als die anderen Player, aber auf einem beachtlichen Niveau extrem schnell wächst einfach, während andere Plattformen eben eher sagen, in der Stagnation begriffen sind. Und das muss dann einerseits in die Screentime der Nutzer reinessen und dann, so schön diese auktionsbasierten Werbemodelle auch sind, aber sagen, wenn weniger Zeit in der App verbracht wird, dann hat das auch sehr direkte Auswirkungen auf den Umsatz natürlich, gerade bei Instagram. Ja. Also da läuft der Umsatz letztlich pro Minute, weil jede dritte oder vierte Story ist einfach eine Anzeige oder im Feed eben jede dritte oder vierte Post. Und je weniger Zeit man verbringt, desto weniger Werbung sieht man.
Ja, genau. Da gibt es keine Budget-Commitments wie in der alten Welt.
Und das glaube ich ganz wichtig, es wird sich natürlich noch weiter fortsetzen. Ne? Also es sei denn, TikTok wird jetzt in irgendwelchen Ländern verboten aus politischen Motiven. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass das noch sehr dynamisch weitergeht. Also ich glaube, letztes Jahr haben sie plus 70% nochmal Wachstum gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und das, obwohl sie in Indien komplett gebannt wurden. Also wenn nicht, wären wir wahrscheinlich nochmal dreistellig gewesen bei TikTok. Aber in einem der größten Länder der Welt wurden sie schon komplett gebannt und haben trotzdem noch 70% Wachstum weltweit gemacht beim Umsatz. Also ich würde davon ausgehen, dass TikTok da weiter in die Display- und Attention-Kanäle reinfrisst.
Das strukturell Herausfordernde ist ja auch, wenn du in so einer Stagnations- oder sogar rückläufigen Phase bist, dass du weniger Nutzer dein Content konsumieren. Du kannst ja, es gibt ja irgendwie ein Ende, wie viel Reels oder wie viel Werbe-Content du einspulen kannst. Ne? Bei den Search Real Estate, den hat man ja gesehen, wie sich das verändert hat, ne? Von 100% organisch zu geringfügig Pay zu deutlich mehr als zwei Drittel organisch. Und jetzt haben wir mobile Endgeräte, da muss man den organischen Treffer echt noch suchen. Ne? Also da konnte man ihn auch gut monetarisieren, ne? Durch einfach Veränderung der Regalflächen, könnte man so sagen.
Und das hat YouTube ja versucht, ne? Also wenn es dir aufgefallen ist, wenn man den Nutzern zuhört, beschweren die sich schon über deutlich mehr Werbung auf YouTube auch. Und es ist stark monetarisiert, wenn nicht ausmonetarisiert. Das heißt, Google hat da schon versucht, sozusagen diese 25% zusammenzukratzen an der Intensität zu arbeiten, so wie sie es auch bei Search machen, wenn sie so die Zitrone da ein bisschen auspressen. Mhm. Und das heißt, dass das Engagement wahrscheinlich noch weniger als 25% gewachsen ist, weil ein Großteil schon von Preis und von besserer Monetarisierung getrieben ist natürlich.
So, und ich habe mir sagen lassen, dass das etwas ist, was ein Flywheel nicht gebrauchen kann. Ne? Das in dem Moment, wo auf der einen Seite...
Macht das Produkt nicht attraktiver auf jeden Fall, ja.
Ja, also okay. Also gut, da sehen wir da zumindest, wenn noch keine Abwärtsspirale, sehen wir das zumindest da eine Stagnation und so ein paar Wolken am Horizont aufkommen. Und Google bleibt, also was die werbefinanzierte Seite angeht, immer noch ein Single-Trick-Pony. Ne? Also gut, klar, YouTube ist jetzt auch nicht gleich null, aber die Abhängigkeit von Search ist weiterhin extrem hoch.
Die ist erheblicher. Und Search hat auch weiterhin eine Cash-Cow mit einer, ich glaube, 37,5%igen Marge auf dem Search-Geschäft.
Inklusive der Apple-Fee.
Genau. Und Google hat noch die Cloud, die ist wieder sehr dynamisch gewachsen mit 45%, wenn ich mich nicht irre. Die verdient aber noch kein Geld. So, das ist langfristig ein sehr spannendes Business, deswegen investiert man da weiter, weil man davon ausgeht, dass das langfristig schon so 30% Marge erreichen könnte. Im Moment legen sie aber, ich glaube, auf 8 Milliarden Umsatz noch 1 Milliarde an Kosten, also an negativen Gewinn, also Verlust, einfach gesagt, drauf. Das ist aber wahrscheinlich eine schlaue Investition, weil man natürlich nachlaufende Gewinne hat.
Inwiefern wird das Cloud-Geschäft die Advertising-Welt irgendwie beeinflussen? Also aus Google, also aus Alphabet-Sicht verstehe ich das. Ist im Grunde die nächste Hoffnung, so ein Subscription-Based Geschäft zu haben, was im Grunde dann mit der Zeit ins Geld wächst. Aber für uns Advertiser ist das doch eigentlich vollkommen egal, oder? Also auch so ein bisschen, also weil die Auktion wird weiterhin mächtig sein. Es kann uns als Advertiser egal sein, wie die Strukturkosten auf der Google-Seite sind, womit die sich quersubventionieren könnten, weil diese de facto Monopolstellung im Search-Geschäft wird ja weiter bestehen bleiben.
Ja, also ich glaube, ich sehe keinen direkten Zusammenhang da. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass es da drei große Player gibt mit Microsoft Azure, AWS von Amazon und Google, also dass da sich keine monopolistische Plattform oder eine mit riesigen Skalenvorteilen bildet. Also die Konkurrenz hält auf jeden Fall die Preise. Also gerade Google als kleinerer Anbieter, also macht da Kampfpreis und ist unter anderem deswegen relativ negativ noch beim Ergebnis. Aber davon profitieren letztlich Startups und Kunden sehr stark.
Ja, sehr gut. Okay, dann wenigstens einen Nutzen. So, apropos Stagnation. Sehen wir gerade den Anfang vom Ende von Facebook/Meta?
Ich glaube, den Anfang hätte man fast schon ein bisschen früher sehen können.
Sehen wir ihn jetzt ganz besonders deutlich?
Der wird offenbarer auf jeden Fall. Ja, das würde ich schon sagen. Ob das jetzt das Ende ist, das ist natürlich spekulativ. Ich glaube, viele Leute trauen Mark Zuckerberg schon operativ echt viel zu, aber ich glaube, was transparenter wird, dass Facebook erhebliche Probleme beim Userwachstum hat. Das geben sie pro forma noch im einstelligen Bereich aus. In Nordamerika ist es aber definitiv in der Stagnation, wenn nicht im Rückgang begriffen. In Westeuropa, glaube ich, ganz ähnlich. Der Umsatz wächst nur noch mit 20%. Da ist auch schon ein Preiseffekt drin. Also wir haben Inflation, alles wird teurer. Die Konkurrenz in der Online Werbung sorgt schon dafür, dass allein die Werbepreise immer ein bisschen Revenue treiben bei allen großen Plattformen. Mhm. Aber die Inanspruchnahme, also die Anzahl der Impressions auf den Plattformen, die wächst unter 10%, wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon beängstigend, wenn man davon ausgeht, dass jetzt TikTok da weiter reinessen wird. Ja, also das sieht nicht besser aus. Und so auf die Zahlen hat Facebook, ich glaube, mit 24% Verlust heute, wir sind am Donnerstag, reagiert und damit allein 200 Milliarden an Börsenwert vernichtet. Also das ist so mehr als die größte deutsche Firma im DAX, was sie allein an dem Tag verloren haben an Börsenwert.
Ja. Ich habe vorhin irgendwie Daimler und Telekom zusammen oder so, was sie an einem Tag abgegeben haben. Aber
Das kommt hin. Ich glaube, SAP und Linde sind so 150 Milliarden Dollar. Also das wäre also auf jeden Fall die größte.
Das ist mir nur aufgefallen, wie hoch die Facebook-Bewertung überhaupt auch war. Ne?
Genau, das,
ich habe immer noch so. Ich weiß noch, wie aufregend das war, als die public gegangen sind und gefragt haben, kann das wirklich sein, dass sie eine 100 Milliarden Bewertung zum IPO kriegen? So, das war schon lange her.
Und was besonders schockiert hat, ist auch der Ausblick aufs Q1. Ne? Also da hat man gesagt, und das ist noch wichtiger, als was sie jetzt im letzten Quartal gemacht haben, obwohl das auch schon relativ schlechte Ergebnisse waren. dass sie im Q1 nur mit 3-11, also eine Range von 3-11% Wachstum, also wahrscheinlich im hoch einstelligen Bereich landen werden beim Umsatzwachstum. Und das ist natürlich nicht, was der durchschnittliche Growth Investor da erwartet von einem Facebook.
Ja, ich leg mich trotzdem fest. Ich glaube, Facebook Meta ist ein Falling Knife und zwar ein richtig großes und schnell fallendes Messer. Die, wie komme ich drauf? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also gucken wir mal auf der Transparenz etwa. Nur erstmal lassen wir die ganzen ethisch, sozialen, gesellschaftlichen Seiten auch kurz weg. Die Frage der Accountability, die Trackability, die KPIs, seit Facebook ein relevanter Player ist, gibt es immer wieder, nennen wir es mal, Missverständnisse, was überhaupt die tatsächliche Werbeleistung ist. Du bist ja auch ein ganz großer, nicht nur Mahner, sondern du hast ja so dein eigenes Projekt, das Thema Bots, also nicht wirklich für die Werbeindustrie interessante Zielgruppen, also in Form von Bots, alles was Spam, also alles was über nicht nachhaltig beziehungsweise dicht an Betrug ist, ist aus der Plattform erstaunlicherweise kaum rauszukriegen. Die Innovationshöhe für neue Produkte ist entweder kaum zu erkennen oder nicht gut genug. Ich meine, das Problem hat ja selbst auch dürfen wir nicht vergessen, ne? Instagram hält sich, Snap war kurz da. Wie lange hat sich Snap gegen TikTok behaupten können? Ich weiß es nicht, aber der Wechsel ist da sehr, 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 sehr schnell. Und der letzte große Pivot auf der Produktebene, den hat doch Mark gemacht, als er von der Desktop-Abhängigkeit in die Mobile-Welt gegangen ist. Das hat er gut hingekriegt. Aber was war nochmal das große Produktpivot, was Facebook, Meta, Instagram danach hingekriegt hat? Außer, dass sie Wettbewerber kopiert haben?
Genau, es gab zwei Zäsuren. Das eine ist eben sagen, diese Umstellung auf Mobile und Games damals. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt strategisch sehr schlau. Und das andere ist, und das lag noch davor, war die Erfindung des Feeds überhaupt. Also einfach nur das Feed, was wir heute als relativ typisch für Facebook erleben. Das war sicherlich eine Erfindung, die man Facebook zurechnen darf. Aber danach beschränkte sich die Innovation eigentlich eher auf die Übernahmen. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems schon, was du beschrieben hast, dass einerseits diese Übernahmen in Zukunft halbwegs unmöglich sein werden. Also man überlegt ja, ob man Instagram nicht sogar rückabwickeln sollte. Zumindest gibt es Leute, die das für opportun halten. Und dass Facebook nochmal relevant was anderes übernehmen kann in einem naheliegenden Markt, hält man eigentlich für relativ ausgeschlossen. Gerade eben unter der jetzt etwas kritischer besetzteren FTC, also der Wettbewerbsbehörde in USA, da braucht man nicht damit rechnen, dass man jetzt nochmal sowas wie einen Snap oder irgendwas dazu kaufen könnte, was Facebook helfen würde, falls das überhaupt helfen würde. Und ich glaube, dass es durch den schlechten Ruf auch mehr und mehr dazu kommt, dass Facebook natürlich intern auch vielleicht nicht mehr die innovativsten Talente anzieht. Und dass die Leute, die wirklich was Spannendes bauen wollen, das eher außerhalb von Facebook tun würden.
Ich glaube, das kann man ja schon vermutlich schon, wenn man mal die Personalbewertung, die Abwanderungsbewegung analysieren würde, würde man vermutlich schon länger feststellen können, dass Facebook eher ein Braindrain hat, oder?
Also würde ich von ausgehen, ja.
Okay. Gut. Die an der Börse sind sie jetzt verdroschen worden mit über 20% runter. Also wie du schon sagst, ne, heute Donnerstag, der 3. Februar, vielleicht erholen sie sich dann wieder. Was hast du selbst eine Prognose oder hat irgendwie der Markt irgendwelche Bewertungen oder irgendwelche Hoffnungen, quantitative Hoffnungen an den Next Step, also an diesen großen Metaverse-Wurf irgendwie geknüpft oder traut man das Markt nicht mehr zu?
Ich würde aus der Reaktion schon lesen, dass man nicht 100% auf die Strategie vertraut oder das einfach nicht kauft, ne? Weil die Bewertung ist jetzt wirklich irgendwie 20 Mal Gewinn oder so. Also es ist auf irgendwie Tabakniveau oder Value-Sector-Niveau bewertet, Facebook, also wirklich, wirklich günstig. Und das heißt eigentlich, dass man jetzt an eine große Vision da nicht mehr glaubt oder an sprudelnde Gewinn und Wachstum in der Zukunft. Facebook hat ja auch letztes Jahr massiv für 50 Milliarden eigene Aktien gekauft, um den Kurs zu stützen. Was jetzt natürlich, wenn du dann 20% Wert verlierst, dumm aussieht im Nachhinein, weil du quasi 10 Milliarden zu viel gezahlt hast für deine eigenen Aktien, wenn sie dann weiter stürzen. Deswegen glaube ich, ich finde die Metaverse-Strategie schon richtig aus einem Grund, nämlich, dass ich es für eins der größten Probleme, wenn nicht das größte Problem, also abgesehen von der Unternehmensführung, aber davon wollten wir ja so ein bisschen abstrahieren, erst zunächst zumindest, halte ich es für eins der größten strategischen Probleme, dass Facebook keine gute Endgerätstrategie hatte bisher. Das ist ja, was sie so abhängig macht von einem Apple, von einem Google. Und also Facebook wäre niemals in den Würgegriff von Apple gekommen, wenn sie mehr Zugang, also physischen Zugang zum Nutzer hätten, sondern weil die Nutzer eben über andere Plattformen, Android, Facebook, Android und Apple mit Facebook interagieren, ist es halt so, dass irgendjemand anders sagen kann, wir spielen keine Cookies mehr aus oder wir sagen, holen den Consent vom Nutzer ein oder sagen, setzen das Default auf kein Tracking und kein Consent. Dadurch kommt Facebook erst in diese Lage. Und das war, glaube ich, ein Riesenproblem. Plus, dass sie damit auch nicht im Payments, in der Payments-Sphäre drin sind, dass sie keine Endgeräte haben. Um da wieder auf kleiner Schwenk, da wieder in das Thema Tracking. Ich glaube, Payment ist am Ende ja das valideste Tracking, was du haben kannst. Und da offen zu sein auf der Flanke ist auch nicht schlau. Und das Metaverse und Oculus als neu, also die VR-Brille von Facebook als neues Endgerät, das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, so einen Befreiungsschlag auf der Gerätefront zu machen und zu sagen, die Leute gehen jetzt nicht mehr durch ihr Handy ins Metaverse rein, sondern wir bauen eine End-to-End-Struktur, wo wir das Endgerät besitzen, wo wir die Infrastruktur besitzen, wo wir den Real Estate, den virtuellen Real Estate im Metaverse besitzen, wo wir auf alles irgendwann eine Facebook-Tags nehmen können, was dort passiert und wo kein Apple App Store, kein Google Play Store und kein anderer Endgerät-Plattform-Provider uns mehr im Würgegriff hat. Von daher fand ich die Metaverse-Strategie extrem logisch zu sagen. Diese Welt ist begrenzt für uns und wir fühlen uns nicht wohl zwischen den ganzen Plattformen. Deswegen lasst uns eine neue virtuelle Welt bauen. Das klingt nicht nur, also es ist nicht nur visionär, sondern es ist auch strategisch, glaube ich, einigermaßen nachvollziehbar und schlau. So. Die Frage ist, ob man mit dem Stigma, das Facebook zweifelsohne hat, eben eine Welt schaffen kann, in die Leute dann reingehen wollen. Es gibt die ersten Berichte, dass irgendwie auch in den VR-Anwendungen es schon wieder zu sexuellen Übergriffen kommt oder dass eine Frau, die da 3 Minuten drin verbracht hat, viermal belästigt wurde in den ersten 3 Minuten und so weiter. Also wenn du annimmst, dass die gleichen Growth-Leute nach den gleichen Engagement-Prinzipien und so weiter auch diese Welt verwalten werden, dann würde das jetzt nicht das erste Metaverse sein, in das ich mich begebe, wenn das von den gleichen Leuten gebaut wurde, wie das, was man sozusagen jetzt als blaues Facebook kennt.
Ja, also ich glaube, das ist eine ganz schlaue Analyse, aber auch das Vertrauen ist ja, ich finde das schon beim Kryptowährungsthema, ne? Bei Libra oder Diem hat man schon wirklich gesehen, dass man es, also ich glaube, das allerletzte, was diejenigen, die Verantwortung haben, egal ob sie für Organisationen, Gesellschaften oder nur für ihre eigene Familie haben. Ich glaube, dass wenn man da eine Rangfolge aufmachen würde, wem vertraue ich auch sehr wahrscheinlich nicht oder extrem wenig, dass Meta und Facebook dann nicht mehr gut abschneiden werden. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass der durchschnittliche Familienvater, Mutter, mit gutem Gewissen sagen, kommen heute Kinder, lass uns einfach mal 2 Stunden im Metaverse abhängen. Also es gibt ja Parallelwelt in Gaming-Strukturen und In-App-Käufe und so, da findet sowas ja, gibt es ja auch durchaus Herausforderungen, um es mal vorsichtig zu sagen, aber ich verstehe den strategischen Ansatz, aber es muss ja auch ein kompletter Advertising, es muss ein komplettes Ökosystem aufgebaut werden. Das fängt ja mit der Hardware an, aber es muss ja auch einen liquiden Markt geben von Nachfrage und Angebot und von mir sondern auch über Payments und Werbung. Das ist ja alles noch nicht da.
Ja. Und es gibt noch eine weitere spannende Beobachtung, würde ich sagen, dass die Leute, die jetzt da nicht mehr hingehen wollten oder die Facebook schon verlassen haben, das sind ja typischerweise die eher hochgebildeten, würde ich sagen, eher besser verdienenden, eher schlaueren, eher wohlerzogenen, die sich jetzt zuerst dieser Plattform entziehen werden. Und das bewirkt zweierlei. Also einerseits sind das für Advertiser natürlich die spannendsten Leute, die man targeten möchte. Dass die, würde ich behaupten, als erster schon auch wieder Facebook den Rücken gekehrt haben. Plus das Problem, dass Jugendliche sich erst gar nicht mehr der Plattform gar nicht erst dorthin bewegen, sondern direkt mit Snap und TikTok anfangen. Und das andere ist, dass Man nutzt Facebook oder soziale Netzwerke ja gern als so ein Prototyp-Beispiel für Netzwerkeffekte. Also was heißt, je mehr Leute auf dieser Plattform sind, desto mehr Wert bildet sie für jeden Einzelnen, indem man da erwarten kann, dass alle Freunde darauf sind und so weiter. Und was weniger viel beschrieben ist in der Wissenschaft oder in Fachartikeln, ist, dass Netzwerkeffekte natürlich nach unten genauso funktionieren. Also wenn erstmal die schlauesten Köpfe von der Plattform verschwunden sind, dann sinkt die Qualität natürlich auch. So wie sie exponentiell gestiegen ist, sinkt sie dann logarithmisch, also verfällt wie der Schaum auf dem Bierglas ganz schnell. Mhm. Und wenn selbst in den Facebook-Gruppen, die einen gewissen Login haben, wenn da die schlauesten Contributor und die Creator von den Plattformen, sei es Instagram oder Facebook, verschwinden, dann sieht man auch ganz schnell sozusagen, wie hässlich der Rest ist, der dann noch dort verbleibt, würde ich behaupten. Mhm. Und so kann so ein Verfall dann eben auch deutlich schneller gehen, beziehungsweise genauso schnell wie der Aufbau ging, der raketenhaft war, das muss man ja auch zugestehen.
Die andere Seite des Schenkels, ja. Die problematische Entwicklung ist rein nur aus der alten Facebook Instagram-Welt. Du hast ja schon, also im Doppelgänger-Podcast konnte man hören, dass du dein eigenes alter Ego da laufen hast. Gibt es noch weitere quantitative, so Outside-In-Möglichkeiten oder Indikatoren, an denen du festmachen kannst, wie denn dieser Downside-Effekt von Facebook, Instagram sich gerade darstellt?
Ja, also zum Thema quantitativ, also ich hatte da ja einen Impersonator, das sind jetzt inzwischen zwei. Also der erste hat einen guten Monat überlebt, also beziehungsweise lebt immer noch, obwohl er mehrfach gemeldet wurde.
Hast du den selbst angelegt oder hat das jemand für dich angelegt?
Im Gegenteil, also ein Scammer hat, also es ist so, dass dann jemand hat eins zu eins mein Instagram-Profil kopiert und schreibt, also hat dann so einen Kontakt zu meinen Followern aufgenommen, die sich natürlich irgendwie gefreut haben, dass der Philipp jetzt mit ihnen kuscheln möchte und dann versucht ihm irgendwelche Coachings oder Krypto-Scam oder was weiß ich zu verkaufen.
Ja, so kennt man dich.
Inzwischen gibt es jetzt mehr als einen davon. Der erste ist aber immer noch nicht gelöscht, sondern spammt und scammt munter weiter. Da gibt es eine aktuelle Studie übrigens, die Wettbewerbskommissarin in den USA kürzlich gepostet hat, dass inzwischen jeder vierte Fraud-Case, also berichten Konsumenten, dass jeder vierte Fraud-Case, dem sie ausgesetzt sind, auf Social Media und an aller Regel auf eines der Facebook-Assets beginnt. Also das ist jetzt noch sehr anekdotisch, nicht wirklich quantitativ. Aber das ist ein Problem, glaube ich. Also wenn man das Gefühl hat, dass, obwohl ich selber gemeldet habe und irgendwie ein Dutzend andere Leute das geflaggt haben, dass Facebook irgendwie keinen Mitarbeiter schafft, der das mal findet, der das reviewen kann und sich dann damit brüstet, dass sie aber den größten Supercomputer der Welt jetzt fürs Metaverse gebaut haben, wenn sie solche einfachen Probleme nicht im Griff haben. Das zeigt schon viel. Die Frage war, woran man den Verfall quantitativ noch festmachen könnte, oder?
Ja, diesen Netzwerkeffekt, ne? Der Netzwerkeffekt auf der abschwingenden Seite der Kurve. Hast du mal in SimilarWeb nachgeguckt, wie der Traffic sich auf der Nutzerseite entwickelt?
Bei SimilarWeb würde man nur den Desktop und Mobile Web-Traffic sehen. Da sieht das jetzt schon so, als wenn die monatlich aktiven Nutzer vom Höhepunkt, ich glaube um 28 Milliarden, das sind nicht Uniques logischerweise, Visits, auf 22 runtergehen. Also das ist relativ klar. Mhm. Man muss mal bedenken, es werden ja immer noch leicht steigende Userzahlen verkündet von Facebook.
Und ich, wie kann das sein?
Ich befürchte fast, dass würde man sich jetzt mal diesen ganzen, also wenn ich allein sehe, wie viel Fake-Accounts ich konfrontiert bin, also Leute, irgendwie Fake-Accounts von befreundeten Leuten, die das gleiche Problem haben wie ich, nämlich dass sie impersonated werden, also dass jemand sogenanntes Identity Theft begeht und in ihrem Namen einen Account öffnet, würde ich davon ausgehen, dass allein dieses einstellige Wachstum, was dann noch reported wird an Accounts, sollten allein die Fake Accounts, und die sind ja sehr aktiv, ne? Also die schreiben täglich Dutzende, wenn nicht Hunderte Nachrichten, also es sind durchaus aktive Nutzer. Wenn ich die zähle, dann die Nutzer, die mir auf Instagram versuchen, irgendwelche illegalen oder legalen Drogen zu verkaufen, plus irgendwelche Krypto-Scammer, die mich in welche Gruppen einladen auf Facebook und so weiter, irgendwelche Nacktmodels, die mich auf ihre Pornoseiten ziehen wollen und so weiter. Ja. Wenn ich das alles dazu rechne, würde ich davon ausgehen, dass die realen Nutzer, also echte Konsumenten, dass die rückläufig sind bei Facebook. Und das auch schon seit längerem. Ne? Es gab ja auch so einen Leak, wo ein internes Dokument gezeigt wurde, das, glaube ich, 2013 oder 2015 Facebook intern komplett transparent war, dass sie insbesondere bei der jüngeren Bevölkerung quasi einen Exodus erleiden oder Zeuge eines Exodus werden, dass auch das Engagement in der älteren Bevölkerung nach und nach runtergeht. Ne? Und das war was anderes Spannendes, was man in dem App Any Report gesehen hat, dass nicht nur Instagram stagniert mehr und mehr dank TikTok, sondern auch die Nutzungszeit von WhatsApp bei jungen Leuten zum Beispiel deutlich runtergegangen ist. Dass man auch da weniger Zeit verbringt. Also wie gesagt, SimilarWeb zeigt deutlich niedriges Engagement. Die würden typischerweise keine Bots, also weil die, wenn man weiß, wie die Daten erheben, dann weiß man, dass Bots keine wahrscheinlich Bot nicht dort mit auftauchen würden. Und das würde man sich Google Trends anschauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das super verlässlich wäre, um das jetzt zu beurteilen. Aber es ist ein anderer Indikator. Würde man jetzt alles, was man irgendwie, was Hedgefund-Manager als alternative Daten bezeichnen würden, übereinanderlegen, dann käme man jetzt nicht zu dem Eindruck, dass Facebook auch nur die Zahlen schafft, die sie reporten auf der Nutzerseite. Zumindestens. Wie gesagt, das sieht man beim App-Engagement, bei der Time spent in App, die reported wird, im Web-Traffic und so weiter.
Wenn ihr Lust habt, das Digital-Marketing von führenden Advertisern noch besser zu machen, solltet ihr dringend mal bei digitalforward.de/jobs vorbeischauen. Dort sind jede Menge spannende, offene Stellen für euch gut beschrieben, finde ich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Und vielleicht passt es ja, wenn ihr Digital-Marketing-Spezialistinnen und Spezialisten seid. Auf jeden Fall sollten wir einmal sprechen, dann lernt ihr uns besser kennen. Dann kriegt ihr ein Gefühl, was für wirklich spannende Projekte wir auf Augenhöhe mit unseren Kunden in Advertising-Verticals, im Direct-to-Consumer, im Software-as-a-Service-Bereich, Mobil-, Finanzwelt. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr bunte Mischung, tolles Team, tolle Kunden. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auf die Art kennenlernen. Und jetzt geht's wieder weiter.
Also ich glaube, auf dieser quantitativen Seite, also auch gerade dieser interne Bericht, den du erwähnt hast, das war auch so eine Whistleblower-Aktion irgendwie im Rahmen von irgendeiner, weiß nicht, so einer SEC-Anhörung oder so. Also, oder
genau, da wurde versucht,
zumindest war SEC-relevant, ne?
Genau, es wurde Facebook versucht, also es wurde Klage erhoben oder eine Investigation gestartet, ob Facebook das hätte seinen Investoren nicht früher verkünden müssen, letztlich, wenn sie interne Awareness davon erlangt haben.
Ja, und ganz hinten in der Kette der Nahrung, in Anführungsstrichen, sind ja auch die Advertiser. Ne? Auch die Advertiser kriegen ja ein gewisses Bild suggeriert, an wen sich die Kommunikation richtet, die dann vermutlich, das Bild ist vermutlich nicht immer akkurat. Muss man ganz vorsichtig auszudrücken. Sag mal, wir haben eine aktive Nutzererosion, also mindestens eine Nutzererosion, vermutlich auch der aktiven. Wir haben die ganzen ethischen Fragestellungen, wir haben Hate Speech, es wird viele der Themen, die im Grunde zur Spaltung von Gesellschaften führen, werden auch den sozialen Medien angelastet und natürlich ganz vorneweg Facebook und oder Meta. Kannst du irgendwo erkennen, dass die Advertiser, egal auf welchem Kontinent, dieses Verhalten oder diese Unterlassung des Facebook-Meta-Managements irgendwie abstraft? Gibt es da irgendwie eine Integration, die mir Hoffnung macht, dass unethisches, nicht compliant, fraudulent, also fast betrügerisches Verhalten, was in der Nähe von betrügerischem Verhalten interpretiert werden könnte, irgendwelche Auswirkungen auf das Verhalten von Advertisern hat?
Ich würde sagen, nicht über einen symbolischen Charakter hinaus. Ne? Also es gab, ich glaube, im Zusammenhang mit der, ich glaube, so mit der US-Wahl gab es mal dass Nike und ein paar Advertiser kurzfristig Facebook-Blog boykottiert haben, aber auch nur
für... Ja, es gab auch im Rahmen von Black Lives Matter, gab im Sommer 2020 gab es einen Boykottaufruf von Advertisern, der überwiegend von US-amerikanischen Advertisern für einen Monat geführt wurde, konnte man aber nicht in den Zahlen erkennen.
Genau, da profitiert Facebook sehr stark davon, dass sie natürlich neben den großen Brand-Advertisern, die schon relativ große Budgets haben, aber darunter auch noch so ein sehr fragmentiertes Ökosystem von kleinen Advertisern. Das können irgendwie Amazon-Händler, Shopify-Händler sein, also typischen D2C-Sachen, aber auch SMBs oder Startups, die natürlich viel Volumen gerne abnehmen, sobald das einen gewissen Preis bekommt. Also wenn der CPM dann nur marginal fällt, dann wird das eigentlich von relativ rational agierenden Playern, die einfach weniger moralische Vorbehalte haben, sehr gut aufgefangen. Deswegen trifft das Facebook in der Regel nicht besonders hart. Und also mir ist kaum ein Advertiser bekannt, der das langfristig boykottiert. Ich glaube, Patagonia oder so hat mal gesagt, dass sie es nie mehr machen werden, aber
Patagonia ist jetzt auch nicht der größte Advertiser.
Genau, das ist nicht wirklich relevant für Facebook. Wahrscheinlich. Und die meisten, Facebook ist schon noch so wichtig, dass die meisten sich nicht das leisten könnten, ihre Budget, also auf den Kanal komplett zu verzichten, also gerade auf Instagram. Das würde ich denken, dass das schon ein erhebliches Wettbewerbshindernis wäre, das als Erster zu machen. Was ich glaube nicht, es wäre, also ich glaube nicht, dass es schlimm wäre, müssten das jetzt alle gleichzeitig machen. So, also das versucht Facebook uns ja mal zu verkaufen, dass die SMBs, also die kleinen und mittleren Unternehmen, sofort sterben würden, wenn sie bei Facebook nicht mehr Kunden akquirieren können. Ich glaube, wenn alle gleichzeitig, wenn dieser Kanal für
deshalb ist auch ATT so böse, ne? Das
genau, weil das schadet nur unserem Pizzabäcker um die Ecke, habe ich gehört. Und die Müllkippen werden dann, die illegalen Müllkippen können dann nicht mehr gefunden werden, sagt mir mein Twitter, die Twitter-Anzeige vom Facebook-Lobbyisten immer. Ja. Ganz ehrlich, wenn für einen Einzelnen dort auszusteigen, ist relativ schwer, glaube ich, wenn man relevant Geld ausgibt im Online-Advertising. Dass der Kanal jetzt essentiell für die Gesamtwirtschaft ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss Kunden immer dort abholen, wo sie gerade sind, und wären sie jetzt auf anderen Plattformen, dann könnte man sie auch dort finden.
Würdest du als Investor, oder vielleicht tust du, würdest du heute noch dein Geld in Plattformen investieren, die vom Media/werbefinanzierten Geschäft abhängig sind?
Tendenziell sicher nicht, aber ich versuche natürlich Ausnahmen zu finden. Ich glaube sozusagen in meiner Funktion als Podcast-Enthusiast würde ich sagen, also es gibt ja so größere oder mittelgroße Podcast-Studios, die auch börsennotiert sind. Zum Beispiel Acast oder Audioboom in England. Acast ist eine schwedische Firma, Audioboom eine UK-Company. Die wachsen extrem stark, haben beide ungefähr verdoppelt ihre Ergebnisse im letzten Quartal. Teilweise 140% Wachstum im Weihnachtsquartal. Die sind schon sehr erfolgreich mit Podcast-Advertising. Und auch da profitieren die sehr stark von einem Volumeneffekt. Also Leute hören es mehr und die Podcasts werden beliebter, beziehungsweise sie gewinnen neue Podcasts auch für die Plattform hinzu, also so ein bisschen anorganisches Wachstum. Und die Werbepreise in der Podcast-Landschaft, also ihr Durchschnitts-CPM war, glaube ich, zwischen 56 und 80 US-Dollar. Das ist natürlich gar nicht schlecht. So spezialisierte Audioformate finden noch ein bisschen mehr, aber das ist insgesamt schon ein ganz guter Wert, wenn man es jetzt gerade, ist aber natürlich viel intensiver natürlich auch als eine Display-Anzeige irgendwo zu sehen. Das heißt, das ist ein Modell, an das ich schon noch sehr glaube. Dass ich finde Podcast-Werbung, je nachdem wie sie gemacht ist, doch sehr ins Ohr gehend im weitesten Sinne. Also dass sie wirksam, also es gibt ja auch Umfragen, dass sie als weniger störend empfunden wird, dass sie stärker wahrgenommen wird. Ich glaube, die ist super, um top of mind zu sein. Also wenn wir an unser Segment denken, viele Softwarelösungen kennen wir vielleicht auch nur aus Podcast-Werbung. Und ich glaube, wenn man da so ein Always-on-Konzept hat oder irgendwie ein paar Mal im Jahr immer erscheint, dann ist das ganz gut, um top of mind zu sein, wenn mal jemand wirklich nach einem CRM-System oder nach einem Kollaborationstool oder was auch immer man braucht, Cybersecurity-Lösung. Das heißt, Podcast-Plattform wäre was, woran ich noch glaube, obwohl es letztlich Media ist, würde ich denken. Und ich fand tatsächlich auch, so im Nachhinein ist das dumm, aber ich sage es trotzdem gern, Quibi fand ich tatsächlich kein schlechtes Investment. Das hat jetzt nicht funktioniert, aber als Investor ist meine Entscheidung ja nicht vorherzusehen, ob das funktioniert oder nicht, sondern evaluieren, dass wenn das funktioniert, hätte ich die Rendite für asymmetrisch gehalten. Das heißt, das Ausfallrisiko ist genauso groß wie bei jedem anderen Investment, aber ich glaube, dass wenn Quibi funktionieren hätte, dann hätte es eben eine gute Chance gehabt, so eine Art zweites Netflix zu werden oder halbes Netflix. Und von daher habe ich es damals für ein sinnvolles Investment gehalten. Es hat jetzt nicht funktioniert, aus verschiedensten Gründen, unter anderem, weil es von TikTok in der Wiege erstickt wurde. Also sozusagen, Quibi ist noch nicht mal an schlechtem Management gescheitert, glaube ich, oder vielleicht auch. Aber vor allen Dingen sagen, mit dem Aufkommen von TikTok war es unmöglich, ein Kurzvideoformat, ein zusätzliches, um die Aufmerksamkeit der Nutzer kämpfen zu lassen. Ansonsten fand ich das schon auch ein sinnvolles Konzept. Wobei das war ja nicht nur Media, sondern es wäre Streaming gewesen, eher vom Businessmodell. Es wäre nicht Media gewesen.
Ich glaube, dort, wo Content und Kommunikation oder Werbung dichter zusammenkommen, da verstehe ich das, dass da noch Hoffnung geben kann. Sonst, ich denke gerade so darüber nach, wie lang jetzt eigentlich diese Zyklen sind oder wie kurz eigentlich die Halbwertszeit für so eine werbefinanzierte Plattform in Zukunft sein mag. Google ist jetzt irgendwie größer als 20 Jahre alt. Facebook ticken jünger mit gewissen, also konkreten Herausforderungen. Über so Pinterest, Twitter, die im Grunde nie so richtig in die, also aus meiner Sicht nie richtig in die Werbefinanzierung reingekommen sind bis jetzt. Also aber zumindest bei den ähnlichen Themen, ne? Insta schnell gekauft worden, Snap schnell gewachsen, schnell stagniert. Jetzt TikTok, aber jetzt würde mir, wenn ich die Reihe jetzt fortsetze, würde ich denken, auch dadurch, dass die Loyalität über einen längeren Zeitraum dann halt doch nicht so hoch ist oder die Innovationsgeschwindigkeit gewisserweise anzieht, wird es halt echt sehr, sehr schwer bei eher weniger Akzeptanz von Werbung. Ist ja nicht so, dass die Akzeptanz für Werbung irgendwie allgemein zunimmt. Also auch diese sieht man doch jetzt schon, ist so ein Verdrängungskampf, den wir jetzt schon um die Eyeballs haben. Ne? Die alten TV-Formate kämpfen gegen digital. Innerhalb von digital gibt es immer mehr Zeitfresser, die überhaupt vollkommen werbefrei sind. Also Prime ja im Wesentlichen, Netflix etc. Das heißt, im Grunde wird das doch immer ein roterer Ozean oder übersehe ich da irgendwas?
Nee, ist eine total spannende Beobachtung, eine total schlaue Beobachtung auch, weil was wir ja kennen so aus Charts ist, dass jede neue Social-Media-Plattform immer doppelt so schnell auf die ersten 100 Millionen Nutzer kommt wie genau. Letzte. So. Und das ist ja auch was, wo Mark Zuckerberg selber sozusagen die Angst intern geschürt hat, sagen, dass das nächste Facebook immer um die Ecke sein wird. Und damit die Bewertung von solchen Unternehmen rechnen wir uns ja aus, indem wir irgendwie den Cashflow der nächsten 10, 20 Jahre abdiskontieren auf heute. Und die Frage ist, darf man bei einem Social Media Network überhaupt mit 20 Jahren rechnen? Oder haben die so eine Art Halbwertszeit, dass genauso schnell, wie sie selber entstanden sind, auf ihren eigenen Schienen in der Regel, das nächste entsteht, was sie letztlich disruptieren wird? Und dass du eigentlich sagen musst, und so ist Facebook im Moment auch bewertet, nämlich, glaube ich, also wenn es nicht mehr viel Zeit vor sich hat, dass du in Frage stellen musst, ob durch die Netzwerkeffekte und dann eben auch sehr schnell abfallenden also negativen Netzwerkeffekten oder Inversen, dass Social Networks eine Halbwertszeit haben. Wenn man nicht eben in so einer permanenten M&A-Schlaufe ist, wie Facebook das bisher gut exekutiert hatte, ob dann nicht relativ schnell eben auch so ein Structural Decline droht. Und nicht mal ein Structural, sondern eigentlich ein noch viel schnellerer Decline. Und ob die großen Plattformen, die wir jetzt für weltbewegend halten, ob die vielleicht in 20 Jahren wirklich noch so groß und da sein werden überhaupt.
Ja, genau. Also das war genau mein Gedanke dahinter, weil auch die M&A-Strategie, mal abgesehen davon, dass sie endlich ist und nur funktioniert, solange der Kapitalmarkt mich mit Mitteln versorgt hat. Es gibt ja nicht den, ne, im M&A-Sprech reden wir immer von den Moats, ne, von den Burggräben, die wir oder den Burg, also den Festungen, die wir irgendwie schaffen können, um dann nicht einnehmbar zu sein. Ich finde, der Einzige, der das gut geschafft hat, gut, Google jetzt auch ein bisschen, aber vor allen Dingen Amazon, ne? Ich weiß, ist kein wirklicher Media-Player, aber aus der als Plattform durch die Kombination mit Dingen, die eher aus einer Nutzerperspektive Sinn machen, aber aus einer rein Geschäftsweltlogik hätte man vor 20 Jahren nicht damit gerechnet, dass wir die größten Bewegtbildproduzenten bei einem ehemaligen Buchhändler finden würden. Ja. Aber in der Kombination ist halt sowas wie Amazon Prime halt ein unglaublich guter Mode, um diesen Kundenzugang zu besitzen, obwohl die ja auch keine Hardware haben. Ne? Das, was du vorhin sagtest, also die haben jetzt Hardware.
Die Alexa-Plattform oder die?
Ja, ja, genau. Aber im Verhältnis.
Noch nicht super verbreitet, aber ja.
Genau, aber wir sind uns einig, dass Amazon nicht so stark ist wegen Alexas und den Fire Sticks, die sie im Umlauf haben, sondern aufgrund des Gesamtsystems. Und das sehe ich bei den Media-Plattformen, sehe ich das nicht. Also what goes up must come down. Und wenn TikTok durchgespielt ist oder Snap oder Insta, dann kommt halt das nächste Play mit sehr, sehr kurzen Zyklen. Geringe Einstiegszellen, hohe Kurven hoch, aber auch hohe Kurven runter. Und bei einem Trend, das finde ich aber das wirklich Herausforderndste, auch gerade für den Komplex, also für alle in diesem Advertising-Game, ist, dass die Grundtendenz eigentlich vollkommen gegen diese Art von bezahlter Kommunikation ist. Organisch wird immer schwerer aufgrund der Monetarisierungsinteressen der Plattform. Also organisch zu skalieren ist halt, ne, das war in den 2000ern noch möglich. Sonst muss alles monetarisieren, aber Nutzerinnen und Nutzer zeigen uns an jeder Ecke, dass sie eigentlich nicht mehr durch Kommunikation belästigt werden wollen. Egal, also da kann man sagen, je besser sie gemacht ist, desto weniger ist die Verweigerungsquote. Aber es ist ja nicht so, dass jeder Art, nur weil sie gut gemacht ist, dann trotzdem noch ausreichend wirksam durchkommt.
Ja.
Gut.
Okay. Ich würde dem einfach beipflichten. Tatsächlich. Also man kann es natürlich immer durch die trojanischen Pferde am Ende schieben, also dass du es eben über Influencer mehr machst.
Klar.
Und ich glaube, Menschen wollen schon Produkte auch entdecken und dann auf neu, also inspiriert werden, aber eben nicht so mit typischen Push-Formaten, wie wir die bisher kennen.
Ich wollte nur sagen, dass was am Ende dann übrig bleibt, wird halt substanziell anders und vor allen Dingen substanziell kleiner sein, als das, was der Advertising-Komplex in den letzten 100 Jahren aufgebaut hat.
Davon würde ich ausgehen, ja. Also es geht in Zukunft, glaube ich, eher darum, sozusagen, was die tatsächlichen Produkteigenschaften sind und wer das warum nutzt und weniger, als ob da wirklich welche Marke da drauf gibt. Wobei es so ein bisschen von Industrie zu Industrie auch unterschiedlich ist. Ich glaube, bei Kleidung werden Marken schon wichtig bleiben. Bei irgendwie Kosmetik, Nahrungsergänzungen, glaube ich, geht es eher darum, wer das nutzt und was das richtige Produkt für den sagen, individuellen Use Case ist.
Ich möchte, weil wir jetzt gerade über Medien und Kommunikation sprechen, ich muss unbedingt noch auf, wenn wir schon 54 Minuten ungefähr auf der Uhr haben, ich möchte unbedingt nochmal auf Doppelgänger zu sprechen kommen. Ihr habt jetzt irgendwie, glaube ich, die 300.000er-Marke im Januar durchbrochen.
An Gesamt-Downloads, ne? Also Hörer sind es ungefähr jetzt mehr als 30.000, aber pro Folge sind es mehr als 30.000.
Aber auf jeden Fall, also ihr habt eine gute Nutzerbase und eine hohe Nutzungsintensität. Totales, also wirkliche Erfolgsgeschichte, insbesondere es ist ja im deutschsprachigen Raum, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, und es ist ja trotzdem auch jetzt kein Massenunterhaltungsthema, was ihr angebt, ne? Also ich finde, ihr macht das super gut. Es fällt einem leichter, die Stunde bis zwei zuzuhören, aber es bleibt trotzdem immer noch ein verhältnismäßig nerdiges Thema, ne? Zwei Fragen. Wie geht es jetzt weiter? Und warum legt ihr nicht am Grunde auch so eine Art Doppelgänger-Tech-Fonds auf? 20x zum Beispiel.
Wie es war, also wir sind das nie besonders strategisch angegangen, glaube ich, sondern immer sehr erratisch. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie es weitergeht. So, Ich bin irgendwie ein Growth-Typ und deswegen ist mir schon wichtig, dass die Audience weiter wächst und das setzt uns auch mehr und mehr unter Druck, also bei den Zahlen, die wir jetzt erreichen. Wie wir das machen, ist am Ende immer irgendwie die Mischung aus, was uns Spaß macht und was wir glauben, was den Menschen hilft oder was die Medienlandschaft auch gerade braucht. Also wir wollen das Fähnchen nicht nach dem Wind setzen, aber vielleicht immer eine Lücke füllen, die gerade fehlt. Und es war, ich glaube, ein guter deutscher Tech-Podcast hat gefehlt oder es war Platz für einen weiteren auf jeden Fall. Und der aber zum Beispiel aus einem Dialog besteht, ohne dass er jetzt immer jemand sozusagen seine Geschichte erzählt, sondern es ist bewusst eben ohne Gäste gemacht, sondern eher so ein wöchentliches Update oder zweimal die Woche ein Update. Und gleichzeitig hat es, glaube ich, damals auch eine differenzierte Stimme, eine vielleicht auch skeptischere, kritischere gebraucht und das haben wir versucht, oder das war die Lücke, die haben wir versucht zu füllen und das kam gut an. glaube ich. Und im Zweifel wollen wir das weitermachen und hoffen, dass es immer mehr Leuten gefällt. Ich glaube, es hat noch längst nicht alle Leute erreicht. Es treffen noch Leute, die es nicht kennen. Es gibt mir das Gefühl, also wir kriegen jeden Tag irgendwie E-Mails von Hörern, die uns sagen, so, sie haben es das erste Mal gehört und finden es super. Das heißt, es gibt noch genug TAM sozusagen oder Addressable Market anscheinend. Und die Frage auf ihren Fonds, wir haben das tatsächlich mal überlegt und auch das nur, weil sich das Hörer explizit gewünscht haben. Also das Witzige ist, ich würde sagen, als Heranwachsender fand ich das tatsächlich eine spannende Perspektive, mal Fondsmanager zu sein, weil ich irgendwie mit 18 mit meinem Zivildienstgehalt irgendwie die ersten Aktien gekauft hat. Und im neuen Markt dachte ich natürlich sofort, habe ich mir ausgerechnet, wie viele Milliarden ich mit 30 haben werde, wenn ich weiter so toll anlege, bis dann eben der Crash kam. Dann dachte ich, 20 Jahre, ich wäre kein guter Fondsmanager mehr. Also wir haben das durchdacht, aber letztlich, also ich selber halte es A für gar kein besonders gutes Geschäftsmodell. Also am Ende, sagen wir, du behältst...
Aus welcher Perspektive kein gutes Geschäftsmodell?
Na, du behältst am Ende da irgendwie eine Managementgebühr, sagen die bei dir bleiben vielleicht da maximal 1% hängen, wenn du jetzt keine Performancegebühr nehmen würdest. Das heißt, damit das irgendwie stark lebensverändert ist, musst du eigentlich auch schnell auf irgendwie eine Milliarde an der Management kommen, damit das wirklich Spaß macht und auch die Arbeit rechtfertigt. Dann muss man eigentlich das eben, wenn man das ordentlich machen will, natürlich auch mit einem Team teilen. Da wüsste ich A gar nicht, ob ich das will. B bleibt dann auch wieder weniger Geld übrig. Und ich glaube, es ist auch ein relativ undankbarer Job, weil wenn es gut geht, sagt jeder irgendwie, du hast dein Geld dafür bekommen. Wenn es schlecht geht, so, dann hassen dich die Leute auch wirklich, wenn du ihr Geld oder ihre Ersparnisse kannst. Also so aus Profitgier oder sozusagen nach Gewinn strebend fand ich das kein besonders gutes Modell, ehrlich gesagt. Wir haben so ein paar alternative Modelle gecheckt, sowas wie Wikifolio oder also so Social Social Investing, wo man so anderen Leuten folgen kann und so. Da ist das Problem, dass die entweder sehr starke Gambling-Anreize oder Spekulationsanreize setzen, wo ich davon ausgehen würde, dass die Leute ihr Geld verlieren, wenn sie das tun würden. Deswegen wollen wir Leute nicht auf solche Plattformen führen. Andere Plattformen nehmen schon einen erheblichen Share von der Performance-Gebühr. Also da müsste man eine Performance-Gebühr nehmen und selbst wenn man die maximal absenkt, sozusagen im Sinne der, weil wir es sozusagen ja nur wirklich für die Hörer oder die Community hätten machen wollen, selbst dann würde in guten Jahren ein substanzieller Anteil davon sozusagen an die Plattform gehen. Und wenn man langfristig den Markt outperformen will, wenn dann ein gewisser Teil an die Plattform geht, dann wird es schon deutlich schwerer, auch den Markt out zu performen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und das hat alles nicht gut gepasst. Und wie gesagt, von uns aus, die Frage ist, warum soll man das tun? Nur weil es geht. Also es gibt Nachfrage dafür, glaube ich, ja. Es gibt Leute, die wollen irgendwie dem folgen, was wir selber traden. Ich weiß wirklich nicht, also ich weiß nicht, warum. Nee. So richtig.
Also mich hat es schon überzeugt. Also ich verstehe das jetzt, warum
ihr das nicht macht. Das Schöne daran ist, also ich bin natürlich limitiert durch das Geld, das ich habe. So, ich manchmal könnte ich mehr Geld in gute Startups legen oder in gute Wachstumscompanies oder irgendwelche PE-Funds oder eben an der Börse anlegen. Aber dann eine Sache, die mich zu einem zumindest Status heute einigermaßen guten Investor gemacht hat, ist, dass ich halt sehr frei entscheiden kann und sagen, ich muss niemandem Rechenschaft ablegen über mein Geld. Ich kann gut damit leben, wenn ich irgendwo mal irgendwie 100.000 Euro versenke. So. Und ich glaube, es wäre deutlich schwerer, das mit anderen Leuten Geld zu machen. Also A, natürlich regulatorisch, aber auch andererseits so, die Freiheit im Kopf, das Geld dann so ein bisschen instinktgetrieben. Also ist jetzt nicht so, dass ich mache keine volle Due Diligence. Ich versuche das natürlich trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und nicht dumm zu sein beim Investieren. Aber ich glaube, es wird es nochmal deutlich schwerer machen, das für andere Leute zu machen. Und ich glaube, ich hätte viele Deals, insbesondere die im Nachhinein vielleicht besten, nicht so gemacht, wenn ich wüsste, ich hätte anderen Leuten dafür Rechenschaft ablegen müssen. Und das macht es dann nochmal deutlich schwerer.
Ja, und
die letzte Begründung, ich glaube, Entschuldigung, ich weiß, die Zeit ist fast schon, aber die ist wichtig. Es ist auch einfach nicht opportun in einer Phase, wo die Bewertung gerade auf Dekadenhöchstständen sind, am absoluten Höhepunkt dann einen Fonds aufzulegen, ist auch einigermaßen dumm, weil dass man dann relativ bald Menschen enttäuschen wird, ist auch einigermaßen klar. So, würden wir jetzt noch weitere 50% runtergehen bei den Kursen, dann würde ich zumindest schon eher nochmal überlegen, ob das vielleicht eine spannende Phase ist, wo man mit Leuten zusammen denen helfen kann, Vermögen aufzubauen in irgendeiner Weise. Es muss kein Fonds sein. Wie gesagt, auf die Gebühren daraus bin ich überhaupt nicht scharf. So, was ich spannend finde, ist, das mit Leuten nochmal zusammen am Vermögensaufbau zu arbeiten. Aber die am Höhepunkt einer Blase ist nicht der beste Zeitpunkt. Und das zieht dann eben auch mal ganz gewisse Player an, die sich dann dem besonders widmen.
Ja, da komme ich gleich drauf. Ich wollte nur gerade noch ergänzen, ich habe dich auch immer als einen Menschen erlebt, der ein hohes Verantwortungsbewusstsein, also ich empfinde dich so als jemand, der Verantwortung übernimmt und auch das merkt man auch in dem Content, den ihr produziert, dass ihr immer wieder davor warnt. Und damit mache ich jetzt nicht nur den Disclaimer, sondern dass ihr ständig das Bewusstsein schafft, dass der Gegenläufer der Gier ist, vielleicht ein, dass sich jemand unbewusst um wirklich substanzielles Vermögen irgendwie bringen kann oder Fehlentscheidungen trifft, die ihr selbst vielleicht gar nicht richtig einschätzen kann. Also ich mag dein Verantwortungsbewusstsein, was du da an den Tag legst und cool und dass die sinnvolle Aufwand-Nutzen-Maximierung deiner Zeit irgendwie dann auch dementsprechend sein muss, ist klar. Apropos, weil du es gerade selbst im Grunde hast mir den Ball jetzt schon auf den Elfmeter gelegt, ob man jetzt zu diesem Zeitpunkt einen Fonds auflegen sollte. Sag mal so ganz unter uns, Pip, was ist dein Problem mit Frank Thiel?
Also ich habe Frank Thiel noch nie persönlich getroffen. Ich pflege normal.
Dazu ist ja nicht gekommen.
Leute, genau, ich habe es versucht, dann eine Aussprache zu finden. Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich normalerweise keine Intimfeindschaften für längere Zeit pflege. Und also zuallererst, ich glaube, dass
Was heißt denn längere Zeit?
Ja, es gibt ja schon mal, dass man jemanden mal nicht mag für eine Woche oder bockig ist. Aber ich beziehe keinen Nutzen irgendwie daraus, mich mit Menschen zu streiten oder so. Und ich würde sogar sagen, Frank Thelen verdient vor allen Dingen erstmal eine Menge Respekt, glaube ich, dafür, dass er ein gutes Vorbild ist, was Mobilität durch Bildungsschichten angeht, ist, dass er für irgendwie, dass man scheitern kann und trotzdem es noch zu was Relevanten bringen kann. Ich glaube schon, dass viele der Sachen an seinem Werdegang durchaus vorbildlich und spannend sind. Und ein Teil meiner Kritik ist, dass ich glaube, dass er die daraus resultierende Verantwortung relativ schlecht und Reichweite relativ schlecht verwaltet und dass man da vorbildlicher agieren könnte. Und ich habe in einem anderen Podcast mal mein Wertesystem so ein bisschen erklärt. Ich möchte mal für drei Dinge bekannt sein. Irgendwie bin ich so aufgewacht, sondern das erkennt man irgendwann so eher rückblickend auf sein Leben, glaube ich. Das eine ist Kompetenz, also ich möchte irgendwie nicht mega dumm wirken oder den Mund aufmachen, wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe. Das zweite ist Integrität, dass nicht allzu viele Leute irgendwo rumlaufen, die sagen, ich bin ein Arschloch oder habe sie betrogen. Und das dritte ist Transparenz, weil ich glaube, da folgen ganz viele andere sekundäre positive Effekte draus. Als Podcast sind wir auch mega transparent. Jeder kann, ich glaube, wir sind der einzige Podcast, der total transparent seine Zahlen offenlegt. Wir sagen auch, was unsere Werbepreise sind und so weiter. Und ich habe, warum wir vielleicht dann so ein bisschen diametral von der Einstellung gegeneinander stehen, ist vielleicht, weil ich genau die drei Werte oder jetzt da nicht erkenne in dem Handeln von Frank. Mhm. Und jetzt kann man alles noch sagen, das geht mich ja nichts an und das ist auch prinzipiell richtig. Sagen wir, warum muss ich das jetzt ständig auch dann irgendwie in Tweets rausbringen? Ich glaube, was man schon sagen muss, ist, dass Frank es ja sehr erfolgreich geschafft hat, dadurch, dass er regelmäßig die Startup-Szene im Fernsehen parodiert, sozusagen als stellvertretend für die Startup-Szene wahrgenommen zu werden.
Aber er parodiert sie ja nicht als erkennbare Parodie. Es gibt doch genügend Menschen, die laden Frank Thelen als wirklichen in einer vermeintlichen Rolle als Experte der Startup-Szene rein. Der hat doch eine vollkommen überhöhte Medienresonanz.
Genau. Und da fing ja auch so ein bisschen sozusagen das erste Mal an, dass ich mich dazu öffentlich geäußert habe, weil ich nämlich für mich beschlossen habe, dass ich mich definitiv nicht mit ihm identifiziere und dass ich finde, dass er nicht stellvertretend für die Startup-Szene spricht. Und obwohl er eben von Politikern und Medienschaffenden so wahrgenommen wird, wie du richtig sagst. Und ich fand es dann wichtig, also ging es konkret jetzt um die auch wieder relativ intransparente Spende an die FDP, wo nicht so richtig klar war, Spender jetzt Unternehmer, spendet die Startup-Szene, spenden Personen. Warum genau unter der Disclosure-Grenze und so weiter. Und dann, die zusammen mit einer, innerhalb einer Kampagne mit der Bild und der FDP offenbar. Und alle haben versucht, sozusagen den Eindruck zu erwecken, dass diese Spende im Kontext der Startup-Industrie zu sehen ist. Gerade an der Stelle wurde mir halt erstmals besonders wichtig, dem relativ klar zu widersprechen und darauf zu bestehen, dass ich finde, dass die Startup-Industrie genauso divers wählt wie die allermeisten anderen Industrien und es da zumindest nach meiner Kenntnis keine besonders starke Nähe zur FDP gibt. Im Gegenteil, also, dass eher wahrscheinlich die Grüne Partei dominieren würde, wenn wir jetzt abstimmen würden. Oder dass es eben auch genauso repräsentativ wäre wie die Ampelregierung, die wir jetzt haben. Ich glaube, und ich fand das schon wichtig, dem dann zu widersprechen, weil wenn jemand eben fälschlicherweise oder richtigerweise als Repräsentant der Szene oder Industrie, der ich mich auch zugehörig fühle, spricht, dann finde ich, muss das auch jemand relativieren. Ich habe mich missrepräsentiert gefühlt und habe versucht, das aufzuklären. Und dabei kommt man dann zwangsläufig sozusagen auf andere Verfehlungen auch oder eben Dinge, die ich für fragwürdig, für doppelmoralisch halte. Und auch die habe ich versucht, transparenter zu machen. Also man kann bestimmt viel vorwerfen, aber letztlich habe ich vor allen Dingen versucht, Dinge, die meiner Meinung nach der Wahrheit entsprechen, aber nicht transparent war, sozusagen an die Öffentlichkeit zu bringen. Wenn das dann jemandem schadet, dann ist das nicht mein Fehler. Ich finde es mal schade, wenn die Wahrheit zur Zumutung wird. Also.
Ja, ich... Mein Gefühl sagt mir, dass du da weiterhin noch zu tun haben wirst, diese Transparenz einzufordern oder deinen Finger vielleicht so in gewisse Inkonsistenzen, also aufmerksam machst auf gewisse Inkonsistenzen.
Frank ist jetzt auch nicht irgendwie das einzige Opfer oder überhaupt ein Opfer. Also ein Opfer ist er eh nicht, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das ist eher eine generelle Eigenschaft von mir. Das ist ja nicht so, dass ich das jetzt nur irgendwie auf Frank Thelen beziehe oder so. Ich will das überhaupt nicht als so eine Privatfehde oder so sehen. Ja. Sondern es ist jemand, der einfach besonders viel Unterschied. Anlass dafür bietet.
Aber Entschuldigung, aber ist das auch noch ein Unterschied, ob du irgendwie ein Beef mit einem US-amerikanischen Hedgefonds-Manager hast oder mit Frank Thelen, ne? Also
ja, aber in beiden Fällen würde ich sagen, trete ich ja für die meisten Menschen zumindest gefühlt nach oben. Also und das finde ich sollte eh immer okay sein. Also wenn wir uns jetzt beide verabreden, über irgendeine kleinere Person zu reden, dann wäre das Mobbing. Aber ich glaube, wenn man jemand, der sich selber in die Öffentlichkeit stellt, auch öffentlich kritisiert, gerade wenn es dafür zumindest meiner Meinung nach auch Berechtigung gibt, dann sollte das okay sein.
Ja, ich finde, du hast, also ich konnte bis jetzt noch nichts erkennen, also außer so einem gewissen Sarkasmus.
Ja, das ist wiederum das Medien, also ich habe ja einen strategischen Nachteil, nämlich dass Frank eine deutlich größere Audience hat als ich. Und um das zu kompensieren, muss ich natürlich das Medium besser spielen als er. Und das ist ihm natürlich auch bewusst. Er kantelt ja gern sozusagen jeglichen Kritiker als Hater ab, aber die Wahrheit ist, dass wenn man möchte, dass die Botschaften genauso weit reisen wie seine, dass man sie dann eben pointierter formulieren muss. Also das ist sozusagen die Waffengleichheit, die ich versuche da zu schaffen.
Ja. Wer weiß, was da noch kommt. Ich hoffe, dass es nicht solche Themen gibt, die in der Nähe von Anlagebetrug sind oder so. Oder zumindest von vortäuschen falscher Tatsachen, die gerade Menschen, die es sich vielleicht nicht leisten können, dazu bringt, dass sie wirklich Geld verlieren. Aber ich finde das gut, wie du drauf schaust. Und ich habe bis jetzt bei dir noch nichts Unfaires gesehen. Ich habe mich manchmal gefragt, Mensch, der Pip, also ist das Zeitinvest eigentlich gerechtfertigt, aber ist ja nicht an mir zu urteilen, was du in deiner Freizeit machst. Also ist überhaupt nicht an mir zu urteilen. Mir ist auch klar, dass du da jetzt keine Genugtuung aus der rausziehst, um jemanden irgendwie, du demütigst ja keinen. Du zeigst da nicht nur auf so. Aber trotzdem spannend, wie viel Energie da drauf geht, aber bitteschön. Ich gönn's dir. Lieber Pip, Abschlussfrage. Was ist dein größtes, noch nicht vollendetes oder vielleicht noch nicht mal angefangenes Projekt?
Ich würde wahrscheinlich wieder auf den auf das Doppelgänger-Projekt, also den Podcast zurückkommen, weil wir wirklich überhaupt keine Ahnung haben, wohin das noch führt. So gefühlt ist das immer Day One. Also hättest du uns vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr gefragt oder gesagt, wir haben 30.000 Hörer pro Folge, so dann hätten wir das für absurd gehalten. Und ich glaube, es ist noch gar nicht klar, was daraus entstehen kann. Also es hat sich in 18 Monaten so vielfältig entwickelt in verschiedene Richtungen, irgendwie mit einem Discord-Server, vielleicht irgendwann mit realen Events, vielleicht was ganz anderes. Ich sehe das keinesfalls als abgeschlossen an oder sehe uns da irgendwo im niedrigen, einstelligen Prozentbereich des Potenzials. Mhm. Und warum ich zuerst darauf komme, ist, dass tatsächlich, wenn ich an alles zurückdenke, was ich bisher gemacht habe, also ich habe jeden Job, glaube ich, mit Liebe und Begeisterung gemacht, wofür ich mega dankbar bin, dass wir, und du bestimmt auch, irgendwie unseren Job als besseres Computerspielen mit Menschen wahrnehmen und eigentlich immer gern zur Arbeit gehen. Das kann man gar nicht dankbar genug für sein. Aber sozusagen aus Dankbarkeit oder Enthusiasmus, Glücks, Perspektive ist der Podcast, glaube ich, das Sinnvollste, was ich bisher gemacht habe, weil ich irgendwie schon immer, also früher habe ich viel gebloggt und so einen gewissen publizistischen Drang gab es da immer. Mhm. Und der Podcast ist eine super Möglichkeit, das auszuleben und anscheinend dann was zu produzieren, was anderen Menschen gefällt oder wo sie das bei lernen. Und ich glaube, es gibt, wenn man die einfachsten Dinge in seinem Leben erreicht hat, so die Basic Needs in der Wertepyramide, dann anderen Menschen irgendwie zu helfen, was beizubringen und dabei selber zu lernen natürlich auch. Also es ist ja gar nicht so von oben her predigen, sondern ich weiß nicht, ob ich es bei dir vor einem Jahr gesagt habe, aber so letztlich dilettieren wir da ja auch nur vor uns hin. Ne? Also wir machen Fehler, wir lernen dazu, wir haben auch schon irgendwie Dinge verkackt. Und also wir lernen dabei, aber dabei können viele mitlernen. Und ich glaube, wenn man genug Geld zum Leben hat, dann ist es doch spannend, irgendwie Einfluss auf das Denken anderer Menschen zu haben, ohne sie jetzt zu indoktrinieren, aber sie jetzt überhaupt zum Denken nachzubringen, zum Denken zu bringen, finde ich schon sehr wertvoll, ehrlich gesagt. Und deswegen sollte das mein Dauerprojekt bleiben, eigentlich, glaube ich.
Richtig gut. Richtig gut. Also für alle, die jetzt den Doppelgänger-Podcast noch nicht regelmäßig hören, abonniert haben, ist es spätestens jetzt mal die ganz dringende Aufforderung. Jede Menge guter Content, auch gut dokumentiert, finde ich. Ich habe das Letzte, was ich lerne wahnsinnig viel bei eurem Podcast. Ich glaube, ihr seid so ziemlich der einzige deutschsprachige Podcast, den ich wirklich halbwegs regelmäßig höre. Ich habe wahnsinnig viel über Hafermilch gelernt und über Communities von Hafermilch. Und das fand ich jetzt gar nicht despektierlich. Dieser Community-Effekt, den hättest du ja nur, also die Reaktion der Community, der Hafermilch, Enthusiasten.
Die Oatly Ultras meinst du?
Ja.
Auf Twitter. Ja. Das sind die neuen Tesla-Fans, ja.
Ja, ich habe so ein bisschen gesagt, okay, die Margensituation ist halt doof. Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn man das aufrechterhalten könnte, dass man Oatly Ultras hat, dann, ich glaube, das wird trotzdem bewertungsseitig noch schwierig.
Das ist das verstehe ich. Aus FMCG-Sicht super spannend. Das könnt ihr vielleicht im nächsten Podcast besprechen. Was macht man, wenn man eine Marke nicht ausreichend monetarisieren kann? Oder wie groß muss die Rohmarge sein, damit man weiß, die Marke funktioniert auch? Das ist eine super spannende Frage.
Ja, siehst du? Und das hättest du nicht erfahren, die Reaktion von, wann hättest du schon mit Oatly Ultras zu tun gehabt, wo du ja selbst ein bekennender Nutzer der Marke bist, wenn du nicht diesen Podcast hättest und auch sonstige Medien, die du nutzt.
Das ist auch das Spannende an der Discord-Community, die wir sozusagen angeschlossen haben, dass wir im Nachgang zu jedem Podcast also Feedback und Kritik bekommen und sagen Leute auch ganz klar, wo wir falsch lagen oder wo sie eine andere Perspektive haben, was super wertvoll ist. Aber man kann Themen eben auch weiter diskutieren unter überdurchschnittlich gebildeten Leuten oder sehr wissbegierigen Menschen. Und das macht es nochmal spannend und wertvoller für uns.
Sehr gut. Ein großartiges mit dir. Schöne Fortsetzungsüberleitung. Lieber Pip, jetzt ganz herzlichen Dank für deine Zeit in dieser aufregenden Woche. Ich wünsche dir einen besonders erfolgreichen Februar, aber natürlich nicht nur den Februar, sondern überhaupt für euren großartigen Content und die so gewonnene Community. Lieber Pip, bleib gesund und hoffentlich bis ganz bald.
Ich freue mich, ich habe zu danken. Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.